Ein herzliches Willkommen an alle Zuschauer zu unserem heutigen Thema, was sehr wichtig ist, auch gerade für die Zeit, in der wir leben und auch für die Zeit, die auf uns zukommt. Und ich würde gerne, bevor wir einsteigen mit einer wahren Geschichte, würde ich gerne Sie bitten, dass wir zusammen beten, bevor wir in die Botschaft einsteigen. Unser Vater, der du bist im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir in einer besonderen Zeit wie der heutigen leben dürfen. Und wir möchten dir auch dafür danken, dass du uns bis hierher geführt hast. Herr, wir bitten dich jetzt, dass wir aus dieser Botschaft das heraus verstehen können, was wichtig ist für unser gegenwärtiges Leben, aber auch für die Zukunft und für die Vorbereitung auf deine Wiederkunft. Darum bitten wir dich, Herr Jesus, schenk uns bitte deinen Geist und Verständnis und wir danken dir in deinem Namen. Amen. Ich möchte gerne einsteigen in unserem Thema heute mit einer wahren Begebenheit aus dem Jahr 1989. Das Bild, das wir hier sehen auf dem Bildschirm, zeigt den Platz des himmlischen Friedens in China. Und im Jahr 1989 haben sich tausende Menschen versammelt auf dem Platz des himmlischen Friedens, um zu demonstrieren. Unter anderem für Pressefreiheit. Und die Versammlungen sind so angewachsen, dass es eigentlich am Ende aus diesen tausenden Studenten und Ärzten, die dabei waren, dass die Menschen immer mehr wurden und dass die Regierung irgendwann eingegriffen hat und sie schickt Panzer zum Platz des himmlischen Friedens. Am 4. Juni 1989 wird dann leider der Aufstand blutig niedergeschlagen und es gibt hunderte Menschen, die in der Zeit ihr Leben verloren haben. Am 5. Juni, es waren auch Journalisten dort, damals in Peking, am 5. Juni war es so, dass, wenn man die Zeitungsberichte liest, dass man von keiner Gruppe liest, die da noch aufgestanden ist, die da noch lautstark demonstriert hat. Aber am 5. Juni entstand ein ganz besonderes Bild und wir können das Bild leider nicht zeigen aus Copyright-Gründen. Aber da entstand ein Bild, das der ein oder andere von Ihnen vielleicht schon einmal gesehen hat, als eine Panzerkolonne auf der Straße fährt und vor dieser Panzerkolonne steht ein Mann mit zwei Taschen oder mit mehreren Taschen. Das sieht so aus, als ob es seine Einkäufe waren. Und dieser Mann stellt sich der Panzerkolonne entgegen. Das Bild ist damals von der Zeitschrift Time bezeichnet worden als eines der einflussreichsten Bilder aller Zeiten. Nämlich am 5. Juni, nachdem dieser Aufstand blutig niedergeschlagen wurde, gab es einen Mann, man weiß bis heute nicht, wer dieser Mann war oder was mit ihm passiert ist, gab es einen Mann, der sich den Panzern entgegengestellt hat. Ich glaube, man kann es damals niemandem verübeln, wenn er nicht aufgestanden ist, nachdem was passiert war. Aber wir wollen uns heute in unserer Botschaft auch beschäftigen mit einem Kapitel aus dem Buch Daniel, das für uns sehr wichtige Lektionen birgt, wenn es darauf geht, um das Ende der Zeit und wie wir vorbereitet sein können, am Ende der Zeit für Gott einzustehen, wenn die Ereignisse in der Weltgeschichte gegen uns zu stehen scheinen. Ich möchte gerne eine Aussage lesen am Anfang von unserer Botschaft, nachdem wir uns noch ein paar Sachen angeschaut haben hier auf der Folie. Für diejenigen, die sich mit der Prophetie schon einmal ein bisschen beschäftigt haben, es ist so, dass nicht ausschließlich adventistische Ausleger sagen, es gibt eine deutliche Parallele, eine deutliche Verbindung zwischen Daniel Kapitel 3, das Kapitel, in dem wir gleich einsteigen, und zwischen Offenbarung 13, ein Endzeitkapitel, wo es ums Ende der Zeit geht. Wir wollen mal uns ein paar Dinge anschauen, bevor wir in die Botschaft einsteigen. Sowohl in Daniel 3, das werden wir gleich lesen, als auch in Offenbarung 13. In Daniel 3 wird ein Bild gemacht, buchstäblich. In Offenbarung 13 wird auch ein Bild im geistlichen Sinne gemacht. Auch die Maße des Bildes in Daniel 3, 60 Ellen hoch, 6 Ellen breit, erinnern ein bisschen oder erinnern an Offenbarung 13, wo es heißt, die Zahl des Tieres ist 666. Daniel 3, die Obrigkeit, zwingt alle Anwesenden, unabhängig von Nationalität und Religion, zu religiöser Anbetung. Das Gleiche sehen wir auch in Offenbarung 13. Die Obrigkeit zwingt alle, unabhängig von Nationalität oder Religion, das Bild des Tieres anzubeten und sein Mahlzeichen anzunehmen. Wer das Standbild nicht anbetet, wird mit dem Tod bestraft. In Offenbarung 13, Vers 15, wer das Bild des Tieres nicht anbetet, wird mit dem Tod bestraft. Wir gehen noch zum letzten Punkt. Eine Gruppe von Menschen, das kommt in beiden Kapiteln vor, wenn man den Kontext betrachtet, steht trotz hohem äußerem Druck für Gott ein und geht siegreich aus dem Konflikt hervor. Im Buch Christus kommt bald auf der Seite 181 heißt es, so wie damals, als Nebukadnezar, der König von Babylon, einen Erlass herausgab, dass alle, die sich nicht vor seinem Bild verneigen wollten, getötet werden sollten, wird auch eine Verordnung erlassen, dass alle, die der Sonntagsheiligung nicht nachkommen, mit Gefängnis und Tod bestraft werden sollen. Sorgfältig sollte deshalb jeder auf das 13. Kapitel der Offenbarung achten, denn es betrifft jeden Menschen, groß und klein. Wir wollen jetzt einsteigen in das Buch Daniel, ins 3. Kapitel. Ich habe die Predigt überschrieben mit den Worten: Das Bild des Tieres und der vierte Mann im Feuerofen. Daniel Kapitel 3, und wir fangen an zu lesen ab Vers 1. Das ist überschrieben in der Schlachterbibel: Das große Standbild Nebukadnezars, das große goldene Standbild Nebukadnezars, ab Vers 1. Und dort heißt es in Daniel 3, der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Und der König Nebukadnezar ließ die Satrapen, Vorsteher und Statthalter versammeln, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sobald nun die Satrapen, Vorsteher und Statthalter, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte, und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, rief der Herold mit gewaltiger Stimme: Das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen. Vers 5: Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Darum fielen zur bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und aller Arten von Musik hörten, alle Völker, Stämme und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Vers 8: Deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. Es ist ganz interessant, wenn wir uns anschauen, Daniel Kapitel 2, das ist das Kapitel, wo es um das Standbild geht, wo verschiedene Weltreiche beschrieben werden. Am Ende von Daniel Kapitel 2, da wird in den letzten Versen wird uns gesagt, dass König Nebukadnezar Daniel groß macht und ihm viele Geschenke gibt und er setzt ihn zum Oberhaupt über alle Weisen von Babel. Aber mit Nebukadnezar muss im Zusammenhang zwischen Kapitel 2 und 3 eine Veränderung vor sich gegangen sein. Uns wird gesagt, Nebukadnezar stand eine Zeit lang unter dem Einfluss der Gottesfurcht. Aber schließlich war es so, dass er davon abgelassen hat, Gott zu ehren und dann sogar dazugekommen ist, dass der König und die Ratgeber beschlossen haben, Babylon mit allen nur möglichen Mitteln zur größten Weltmacht zu erheben. Und in Daniel Kapitel 3 kommt es dann dazu, dass alle, die dort versammelt waren, dass sie dem Standbild huldigen sollten. Niemand war davon ausgenommen. In Vers 5 wird etwas Interessantes erwähnt, das ist nicht heute unser Thema, aber da heißt es, sobald ihr alle Arten, den Klang aller Arten von Musik hört, sollt ihr niederfallen. Das heißt, Musik war auch im Spiel, wenn es um die Anbetung ging. Und in Vers 7 kommt dann die Reaktion, da fielen alle Völker, Stämme und Sprachen nieder zur bestimmten Zeit. Ich meine, jeder von uns, der schon einmal erlebt hat, wenn er vielleicht in einer Gruppe von Menschen war oder in einer Versammlung, und er hat irgendwie, man hat den Eindruck, das, was hier gerade entschieden wird oder die Richtung, in die die Gruppe gerade geht, die ist von meinem Gewissen her nicht richtig. Und jeder von uns weiß, dass es eigentlich niemandem angenehm ist oder dass es schwerfällt, in solchen Momenten einzustehen für das, was man als das Richtige bezeichnet. Es wird uns gesagt in Daniel Kapitel 3, wird uns gesagt, dass es drei Männer gab unter diesen Versammelten, die bereit waren, für Gottes Sache einzustehen nach ihrer Überzeugung. Und die so bereit waren, die so überzeugt waren, dass sie in dem Moment bereit waren, ihre Privilegien, ihre hohe Stellung, die sie damals in Babylon hatten, und sogar ihr Leben zu verlieren für Gottes Sache. Ich glaube, dass Daniel 3 eine Botschaft enthält, sowohl für diejenigen, die Christus nachfolgen, die sich als konservativ bezeichnen, ich mag diese Begriffe nicht, aber auch für diejenigen, die vielleicht sagen, ich gehe eher in die liberale und gemäßigte Richtung. Uns wird gesagt im Geist der Weissagung, Ellen White schreibt, dass die Leben, das sehen wir auch in Daniel Kapitel 2, als das Standbild, als Nebukadnezar diesen Traum hatte und die Weisen konnten ihn nicht deuten. Da kommt Nebukadnezar zu dem Schluss und er sagt schließlich, dass alle Weisen umgebracht werden sollen. Und Daniel war derjenige, der den Traum deuten konnte. Das heißt, durch die Deutung des Traumes hat Daniel eigentlich etwas veranlasst, dass die Leben aller Weisen gerettet wurden durch die Deutung des Traumes. Uns wird gesagt im Geist der Weissagung, dass diejenigen, die eigentlich gerettet wurden, eigentlich die treibende Kraft waren, um die Anordnung sicherzustellen, wenn es darum ging, das Bild anzubeten. Man kann sich vielleicht vorstellen, also das Bild mit solchen Dimensionen, wie das gemacht wurde, das entsteht nicht von heute auf morgen. Und man kann sich gut vorstellen, dass vielleicht die Errichtung des Bildes in manchem Mund damals gewesen ist, in diesen Tagen von Babylon. Ich kann mir sehr gut vorstellen, weil Daniels Freunde eigentlich über die Verwaltung der Provinz Babel eingesetzt wurden, dass die Bescheid wussten, dass dieses Bild, wenn das solche Ausmaße hat, dass dieses Bild errichtet wird. Aber ich glaube, was wir uns hier herausnehmen können, Daniels Freunde haben trotzdem ihren Fokus durch das, was gegen sie geplant wird, nicht verschieben lassen. Ich möchte da gern den roten Faden ziehen zu unserer Zeit heute. Daniels Freunden hat es nicht geholfen, für Gottes Sache einzustehen, allein weil sie vielleicht wussten oder manche Details kannten in Bezug auf die Planung, in Bezug auf die Aufrichtung des Bildes. Daniels Freunde haben sich auch nicht darauf fokussiert, wie Nebukadnezar, der eigentlich in Kapitel 2 Gottes Allmacht gesehen hat, schon in Kapitel 1, wie er sich eigentlich herablassen konnte und überhaupt sich jetzt erdreisten konnte, so ein Bild aufzurichten. Daniels Freunde haben sich, wenn wir uns das ganze Kapitel 3 anschauen, haben sich eigentlich nicht fokussiert. Durch negative Dinge haben sie sich ihren Fokus und ihre Verbindung zu Christus nicht behindern lassen. Ich muss ehrlich sein, wir leben ja momentan in einer Zeit in der Weltgeschichte, wie sie noch nie da gewesen ist. Und ich weiß, es gibt verschiedene Meinungen auch zu der Krise, die gerade vorherrscht. Aber wenn ich mir unter auch aufrichtigen Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, wenn ich manchmal auf Facebook gehe und ich schaue, was die Leute posten oder wie viel sie posten über gewisse Dinge, was vielleicht auf Gottes Volk zukommen könnte und was gerade in der Welt abläuft, dann sage ich, ich bin auf jeden Fall jemand, wo ich sage, wir sollten uns mit der Prophetie und mit dem, was in der Welt vor sich geht, beschäftigen im Lichte von dem, was Gott sagt. Aber wenn ich mir manche Dinge anschaue, dann kann ich mich dem Gedanken nicht erwehren und ich sehe eine Gefahr drin, wenn man sich den Fokus verschieben lässt und wenn man sich zu viel Zeit aufwendet, um sich auf das Negative und auf das Böse zu konzentrieren, was auf Gottes Volk zukommen könnte oder was man vielleicht herausliest aus gewissen Dingen. Und ich glaube, dass einige von unserem Volk vielleicht so viel Zeit verbringen momentan mit negativen Dingen, mit dem, was der Feind vielleicht plant oder was alles geschieht in der Welt, sodass ihnen im Endeffekt in der Gegenwart die Zeit fehlt, das zu tun, was jetzt eigentlich notwendig wäre. Und dass in der Zukunft, weil der Fokus verschoben wird, ich glaube, da liegt eine Gefahr drin, dass man, weil man nicht genügend Zeit mit Christus verbracht hat, sondern zu viel Zeit mit negativen Dingen, dass man in der Zukunft vielleicht die Verbindung zu Christus nicht hat, die einem befähigt zu stehen. Ich stelle mir die Frage, werden wir bestehen können, wenn wir während der Woche Und ich weiß, die meisten von uns haben sehr intensive Wochenpläne. Werden wir am Ende bestehen können, wenn die große Prüfung auf uns zukommt? Wenn wir während der Woche alle unsere Zeit der Welt geben und am Sabbat dann vielleicht so müde und erschöpft sind, dass wir während jeder Predigtstunde einschlafen? Ich glaube, das sollte ein Warnsignal sein. Werden wir am Ende stehen können, wenn wir mehr Zeit mit unseren Spielkonsolen verbringen, als mit dem Wort Gottes und mit dem, was er uns durch seine Prophetin sagt? Werden wir am Ende der Zeit bestehen können, wenn wir mehr Zeit damit verbringen, den äußeren Menschen zu schmücken, als nach dem wahren Schmuck des Herzens zu trachten, den Gott sich eigentlich wünscht? Werden wir am Ende der Zeit bestehen können, wenn uns der Halbzeitstand in der Champions League wichtiger ist als die Gebetsversammlung, wo wir um die Seelen von anderen Menschen ringen? Und ich glaube, es wird auch schwierig sein, es könnte schwierig sein zu bestehen am Ende der Zeit, wenn wir, und ich sage das jetzt für diejenigen, die es wissentlich tun, wenn wir Dinge als nicht heilsnotwendig bezeichnen, die Gott uns aber gegeben hat für unsere Vorbereitung, um am Ende der Zeit bestehen zu können. Ich möchte gerne, auf dieser Folie habe ich ein paar Dinge zusammengefasst, die ich im Buch Daniel erkenne, Voraussetzungen, warum Daniel und seine Freunde, Daniel war hier in Kapitel 3 nicht dabei, warum Daniel und seine Freunde gegen dieses System in Babylon bestehen konnten und Gott trotzdem treu waren, auch wenn schwierige Situationen auf sie zukamen. In Daniel 1, Vers 8 ist ein Schlüsselvers, glaube ich, wo es heißt, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Das heißt, die hatten den festen Entschluss, Gott treu zu sein, komme was wolle. Im zweiten Punkt, in Daniel Kapitel 1, Daniel und seine Freunde nehmen nicht das Essen des Königs an und den Wein, den er trinkt. Sie wollen sich nicht verunreinigen. Daniel und seine Freunde, das waren Menschen, die im Bereich, wenn es um Ernährung geht, oder ich fasse das mal breiter, Gesundheitsgesetze, die Gott treu waren. Daniel Kapitel 1 und 3 und 6, da wird uns das bewusst. Daniel und seine Freunde, das waren Menschen, die wären lieber gestorben, als gegen Gott zu sündigen. In Daniel 6, wir haben einmal über dieses Thema gesprochen, in Daniel Kapitel 6, wo ein Dekret oder eine Anordnung erlassen wird, dass während 30 Tagen Daniel nicht mehr zum Gott des Himmels beten darf zum Beispiel, da ist Daniel diese Zeit mit dem Gott des Himmels wichtiger als sein eigenes Leben. Daniel, über ihn wurde gesagt, Kapitel 6, er dient Gott ohne Unterlass. Und wir finden im Buch Daniel immer wieder, auch wenn es um Daniel geht, dass er ein Gebetsleben hatte. Glaube an Gottes Allmacht und völliges Aufgehen in Gottes Willen sind zwei Punkte, die auch noch in Daniel Kapitel 3 zum Tragen kommen. Ich möchte gern zum zweiten Punkt kommen in Daniel Kapitel 3. Daniel Kapitel 3, der zweite Punkt: Gott wird dir Mut und Standhaftigkeit geben, wenn du sie brauchst. Daniel Kapitel 3. Und wir lesen weiter ab Vers 13, von Vers 8 und an, da geht es daran, Männer verklagen die Juden. Und wir lesen weiter ab Vers 13 in Daniel Kapitel 3. Da heißt es, da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Schadrach, Meschach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jene Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen, Schadrach, Meschach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Vers 16, Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sprachen zum König, Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Die Verse 16 bis 18 sind sehr interessante Verse. Das sind meiner Kenntnis nach auch die einzigen Worte im ganzen Buch Daniel, die uns von Daniels Freunden überliefert sind. Und diese Worte sind sehr bezeichnend für die Einstellung, die sie hatten, was ihre Treue zum Gott des Himmels anbelangt. Sie sagen in Vers 16, als Nebukadnezar die Frage stellt, wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten kann, sagen sie in Vers 16, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Du musst die Musikkapelle, die Musiker müssen nicht nochmal spielen. Die Sänger können ihre Stimme schonen, wenn damals welche dabei waren. Wir haben es nicht nötig, unser Entschluss steht fest. Und sie sagen in Vers 17, sie glauben an Gottes Allmacht. Sie sagen, unser Gott kann uns erretten. Es gibt jemanden, auch wenn Nebukadnezar damals ein Weltherrscher war, es gibt jemanden, auch wenn du tausende Soldaten hast, und wenn du Befehl hast über den Feuerofen, da gibt es jemanden, der höher steht als alle irdischen Mächte und Gewalten. Und wenn der uns retten will, dann kann er uns retten. Und in Vers 18 sagen sie, auch wenn es nicht sein soll. Ich meine, es ist ganz natürlich für jeden Menschen, dass er versucht, sein Leben, wenn es irgendwie möglich ist, zu erhalten. Ich bin kein Mediziner, aber ich glaube, dass unser Körper auch so gemacht ist, dass die lebensnotwendigen Organe, dass das von Gott so gemacht wurde, dass die bis zum Äußersten der Körper so aufgebaut ist, dass die versuchen, ihre Tätigkeit auszuführen, um das sinnvolle Leben zu erhalten. Ich glaube, dass Daniels Freunde eine wichtige Lektion in ihrem Leben gelernt haben, nämlich, auch wenn Gott uns nicht retten will, egal was passiert, auch wenn wir verbrennen würden in den Flammen unter Schmerzen, dann werden wir dein Bild doch nicht anbeten. Ich glaube, Daniels Freunde haben gelernt in ihrem Leben, dass sie in Bezug auf ihr eigenes Leben Gott nachfolgen, wohin er sie führt, egal wie dieser Platz aussieht. Und ich glaube, dass manche vielleicht in der Gefahr stehen, es wird vielleicht Dinge geben auf dieser Erde, wo man sich manchmal fragt, das verstehe ich nicht ganz jetzt in Gottes Plan in Bezug auf mein Leben. Solche Dinge kann es geben. Aber ich glaube, dass wir nie an dem Punkt stehen bleiben sollten, wo wir uns manchmal fragen, wie kann Gott es zulassen, dass ich jetzt in so einer Situation bin? Ich glaube, dass wir nicht stehen bleiben sollten, wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, dass wir trauern, ist ganz normal, das ist natürlich. Aber ich glaube nicht, dass wir an dem Punkt stehen bleiben sollten, wo wir uns in unserem Leben Monat für Monat fragen, wie konnte Gott das nur zulassen, wenn ich sein Kind bin und wenn er mich liebt. Daniels Freunde waren bereit, Gottes Willen zu akzeptieren, egal wo er sie hinführt, ob es in den Feuerofen ist oder als Verwalter über die Provinz in Babel. Ihr Fokus in dem Moment war nicht auf dem Thermostat im feurigen Ofen, sondern ihr Fokus war auf Gott, der sie befreien konnte oder auch nicht, je nachdem, wie er sich entscheidet. Ich bin immer wieder aufrichtigen Kindern Gottes begegnet und manchmal ist es so, die Zeit, die vor uns liegt, diejenigen von uns, die darüber schon studiert haben, wissen wir, dass die Zeit eigentlich mit menschlichen Kräften und mit menschlichen Mitteln nicht zu bewältigen ist. Da brauchen wir gar nicht erst antreten. Und ich bin immer wieder Menschen begegnet, die in ihrer Ehrlichkeit ausgedrückt haben, ich habe Angst vor der Zeit, ich weiß, was auf uns zukommt und ich habe Angst davor. Aber in diesem Abschnitt wird uns deutlich, dass Gott Daniels Freunden Standhaftigkeit gegeben hat, in dem Moment, wo sie sie gebraucht haben. Und ich möchte euch gerne mitnehmen, erstmal in eine Erfahrung, die ich selber gemacht habe und dann in ein paar Zitate, die, glaube ich, ganz wichtig sind, dass wir darauf vertrauen können, dass Gott uns, wenn wir Jesus unser Leben jeden Tag treu übergeben, dass Gott uns auch am Ende der Zeit, egal was kommt, Standhaftigkeit geben wird, wenn es um seine Sache geht. Vor vielen Jahren, als ich in Berlin gewesen bin und wir haben viel Büchertischarbeit gemacht in verschiedenen Stadtteilen. Da kamen wir in einen Stadtteil mit Regelmäßigkeit. Das war der ärmste Stadtteil wahrscheinlich damals zur Zeit. Das war in Neukölln gewesen. Und in Berlin-Neukölln, da hatten wir eine Erfahrung gemacht mit einem Mann, der nach seinem eigenen Bekenntnis, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwo in die Satanistenecke gehört hat. Und der versucht hat, wirklich unsere Arbeit zu behindern, auch lautstark teilweise. Und der mir irgendwann deutlich gemacht hat, wenn du noch einmal oder ihr noch einmal hierher kommt, dann bringe ich dich um. Und man versucht ja, die Menschen manchmal so einzuschätzen, wenn sie vor einem stehen. Und bei diesem Mann hatte ich den Eindruck, dass es wirklich gut sein könnte, dass er das ernst meint. Und als wir dann das nächste Mal in Neukölln waren mit dem Büchertisch und ich gestanden bin am Eingang, wo es runterging zur U-Bahn, mit meinen Flyern in der Hand. Und ich habe gesehen, dass ein einzelner Mann die Rolltreppe hochfährt und auf mich zukommt. Und ich habe gesehen, dass es dieser Mann war. Und ich habe aber gemerkt, in der Begegnung mit ihm, ich bin normalerweise kein mutiger Mensch, habe ich gemerkt, wie ich einen tiefen inneren Frieden verspürt habe, als dieser Mann auf mich zukam. Und das erinnert mich an eine Aussage, die es gibt. Das ist eine sehr wichtige Aussage im Buch Christus kommt bald auf der Seite 108. Und dort heißt es, wir müssen nicht den Mut und die Seelenstärke der damaligen Märtyrer besitzen, bevor wir nicht in die Lage kommen, in der sie waren. Sollten Verfolgungen wiederkommen, wird uns Gott Gnade und Kraft geben, wahre Helden zu sein. Die Jünger wurden nicht eher mit dem Bekennermut und der Festigkeit der Märtyrer ausgerüstet, bis solche Gnade notwendig war. Das heißt für mich, wenn ich das übersetze in meine Zeit heute, wenn ich mir vorstelle, was für eine Zeit auf mich zukommt und ich merke, dass ich innerlich, dass ich jetzt vielleicht mich nicht mutig fühle von meinen Emotionen her, dann heißt das nicht, dass Gott mir nicht dann den Mut geben wird, wenn ich mein Leben Christus ganz übergeben habe. Ich möchte gerne ein paar Aussagen noch lesen aus einem Buch, was für uns sehr wichtig ist. Aus dem großen Kampf heißt heute auch vom Schatten zum Licht, auf der Seite 241. Und dort heißt es, der Wut der Verfolger stand dem Glaubensmut der Märtyrer nicht nach. Nicht nur Männer, sondern auch zarte Frauen und junge Mädchen legten einen unerschütterlichen Mut an den Tag. Frauen stellten sich neben den Marterpfahl ihrer Gatten und während diese das Feuer erduldeten, flüsterten sie ihnen Worte des Trostes zu oder sangen Psalmen, um sie aufzumuntern. Jungfrauen legten sich lebendig in ihr Grab, als ob sie das Schlafgemach zur nächtlichen Ruhe beträten, oder sie gingen in ihren besten Gewändern auf das Schafott oder in den Feuertod, als ob sie zur Hochzeit gingen. Es heißt über zwei Märtyrer, Jan Hus und Hieronymus, heißt es, beide ertrugen den gewaltsamen Tod mit standhaftem Gemüt und bereiteten sich auf das Feuer vor, als ob sie zu einem Hochzeitsfest geladen wären. Sie gaben keinen Schmerzenslaut von sich. Als die Flammen emporschlugen, fingen sie an, Loblieder zu singen und kaum vermochte die Heftigkeit des Feuers, ihrem Gesang Einhalt zu tun. Wenn wir uns dafür entscheiden, Jesus treu zu sein, dann wird er uns den Mut geben, und die Standhaftigkeit in der Zeit, wenn wir sie brauchen werden. Ich möchte euch gerne mitnehmen in die letzte gedankliche Einheit in der Predigt. Er wird bei dir sein, wenn du durchs Feuer gehst. Daniel Kapitel 3 und wir lesen ab Vers 19. Daniel 3 ab Vers 19. Und da reagiert Nebukadnezar und es heißt, da wurde Nebukadnezar voll Wut und das Aussehen seines Angesichts veränderte sich gegen Schadrach, Meschach und Abednego. Dann redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen siebenmal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Und den stärksten Männern in seinem Heer befahl er, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Vers 21, da wurden diese Männer gebunden und in ihren Mänteln und Beinkleidern samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König, gewiss, o König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln und es ist keine Verletzung an ihnen. Und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Daniels Freunde haben sich in der Stunde ihrer Erprobung erinnert an eine Verheißung aus dem Alten Testament, wo Gott sagt im Buch Jesaja, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Nebukadnezar sagt in Vers 25, ich sehe vier Männer im Feuer umherwandeln. Was für uns wichtig ist, und ich glaube, was für Daniels Freunde natürlich damals auch bezeichnend war, der Weltherrscher gibt eine Anordnung vorher, aber seine Anordnung hat keinerlei Gewalt, 0%, auf den vierten Mann, der im Feuerofen ist. Nebukadnezar hat tausende Soldaten, die ihm unterstehen, und er hat ein Weltreich, aber er ist nicht fähig, dem vierten Mann, der im Feuerofen war bei Daniels Freunden, auch nur den kleinsten Befehl zu geben und sein Verhalten zu beeinflussen. Es heißt im Buch Propheten und Könige, in der Gegenwart dessen, der auch Herr über Hitze und Kälte ist, verloren die Flammen ihre verzehrende Kraft. Jesus war, wenn es um die Sichtbarkeit geht, den drei Freunden Daniels wahrscheinlich in ihrem Leben niemals so nah, so sichtbar wie damals in diesem Moment. Was für ein Treffen mit Jesus hätten sie doch verpasst, wenn sie in dem Moment vorher eingeknickt wären und gesagt hätten, Gott wird es schon verstehen, wenn wir jetzt einmal einen kurzen Kompromiss eingehen, damit wir später weiterleben können. Auch am Ende der Zeit, genauso wie hier bei Daniels Freunden, wenn es einen Befehl geben wird, schließlich, dass alle, die sich nicht beugen, dass sie getötet werden, wird sich Christus auf ganz besondere Weise offenbaren. Nebukadnezar sagt in Vers 25, er sagt nicht nur, ich sehe vier Männer im Feuer umherwandeln, sondern er sagt, ich sehe vier Männer frei im Feuer umherwandeln. Ich meine, die Haare und die Kleidung, die hier extra noch erwähnt werden im Buch Daniel, das sind normalerweise die ersten Dinge, wenn du ins Feuer gehst, die verbrennen. Spurgeon hat einmal gesagt, sinngemäß, das Kind Gottes verliert im Feuer nichts, das es wert ist, behalten zu werden. Die Flamme, die eigentlich die stärksten Männer Nebukadnezars zerstört hat, befreit Gottes Kinder in dem Moment von ihren Fesseln. Nebukadnezar kann dich ins Feuer werfen, aber er kann nicht das Feuer veranlassen, dich zu verbrennen. Derjenige, der mit uns nicht nur am Ende der Zeit sein wird, ist auch jetzt in unseren Feuern, können wir sagen, in unseren Anfechtungen, die wir jetzt vielleicht erdulden. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden. Wir haben auch jemanden, Jesus Christus, der bereit ist, in unseren Anfechtungen, in unseren Schwierigkeiten heute, wenn wir durch schwierige Situationen gehen, bei uns zu sein und uns beizustehen. Das Einzige, was das Feuer verbrannt hat, waren die Fesseln, mit denen Daniels Freunde gebunden waren. Das Einzige, was das Feuer verbrannt hat, war das, was der vierte Mann im Feuer wollte, dass es verbrannt wird. Ich möchte euch gerne mitnehmen in eine letzte Geschichte oder einen kleinen Teil davon, besser gesagt. Manche von euch kennen vielleicht den Namen Ernest Shackleton. Shackleton war jemand, der eine der bedeutendsten Rettungsaktionen in der Geschichte der Menschheit wahrscheinlich gestartet hat. Shackleton hatte sich vorgenommen, dass er die Arktis bezwingt und er macht sich mit einem Team auf. Ihr Schiff, die Endurance damals, manche von euch kennen die Geschichte vielleicht, wird im Eis zerdrückt und die Männer kommen schließlich auf die Elefanteninsel, auf Elephant Island. Unbewohnt. Und die Männer sind abseits von den normalen Schifffahrtsrouten. Und Shackleton trifft dann schließlich eine Entscheidung, weil er erkennt, meine Mannschaft ist eigentlich, wir sind am Rande einer Katastrophe. Und er trifft die Entscheidung, über den stürmischen Ozean, über eines der stürmischsten Meere der Welt, mit einem Rettungsboot, das 7,5 Meter lang ist und einer Crew von 5 Männern, nach Südgeorgien zu fahren, zu einer Walfangstation, um dort Hilfe zu holen. Nachdem sie sich aufmachen und sie kommen tatsächlich in Südgeorgien an, wie durch ein Wunder, nimmt Shackleton zwei Männer mit sich. Sie kommen allerdings nicht auf der Seite der Insel an, wo die Walfangstation ist, sondern auf einer anderen Seite. Und die einzige Möglichkeit, die Shackleton hat damals, war, dass er die Insel überquert. In einem Dreivierteljahrhundert, seit Menschen in Südgeorgien waren, hat das noch keiner gemacht, ganz einfach aus dem Grund, weil es nicht möglich war. Und Shackleton geht dann mit zwei Männern zusammen, ohne Proviant, gehen sie 36 Stunden lang über Gletscher, um schließlich die Walfangstation zu erreichen. Und Shackleton schreibt in einem Buch später, schreibt er sinngemäß, wenn ich zurückschaue, dann habe ich keinen Zweifel, dass die Vorsehung uns geführt hat. Und er sagt, ich weiß, dass während diesem langen und quälenden Marsch von 36 Stunden über namenlose Berge und Gletscher von Südgeorgien, da schien es mir oft, dass wir vier waren und nicht drei. Ich sagte zu meinen Gefährten nichts, aber später sagte mir Worsley, einer der Männer, Boss, ich hatte ein sonderbares Gefühl, dass auf dem Marsch eine andere Person bei uns war. Ich möchte uns gerne ermutigen mit einem Gedanken aus Propheten und Könige. Dort heißt es, die Trübsalszeit, die dem Volk Gottes bevorsteht, wird einen unerschütterlichen Glauben erfordern. Seine Kinder müssen dann zeigen, dass dem Herrn als einzigem ihre Anbetung gebührt und dass keine Rücksicht, so gar nicht auf ihr Leben, sie dazu bringen darf, auch nur das geringste Zugeständnis gegenüber dem trügerischen Gottesdienst zu machen. Wie in den Tagen Schadrachs, Meschachs und Abednegos wird der Herr auch vor Abschluss der Weltgeschichte mächtig für die wirken, die fest für das Recht eintreten. Er, der mit den heldenmütigen Hebräern im Feuerofen weilte, wird bei seinen Nachfolgern sein, wo immer sie sich befinden. Seine ständige Gegenwart wird sie trösten und aufrichten. Mitten in der Zeit der Not, einer Not wie nie zuvor, seitdem es Völker gibt, werden seine Auserwählten unerschütterlich standhalten. Gott wird am Ende der Zeit eine Gruppe von Menschen haben, die vielleicht von Natur aus nicht die mutigsten Menschen sind und Menschen, die vielleicht auch anererbte Neigungen hatten, die sie aber mit Christi Hilfe überwinden konnten. Aber Gott wird eine Gruppe von Menschen haben, die sich so sehr auf Christus verlassen und die ihr Leben so sehr mit ihm verbinden, dass sie am Ende der Zeit für Gottes Sache stehen werden, egal wie die Konsequenzen aussehen mögen. Und unsere Botschaft an uns heute ist auch, dass wir, genauso wie Daniels Freunde im Feuerofen, der vierte Mann war an ihrer Seite. Dass auch wir jemanden haben, der bereit ist, mit uns zu sein, an unserer Seite, bis zum Ende. Und der vierte Mann im Feuerofen hat nur zugelassen, dass das Feuer das verbrennt, was er wollte. Wir haben einen mächtigen Erlöser, der für uns bezahlt hat und der auch mit uns sein wird in den Stürmen der letzten Zeit. Und wegen diesem vierten Mann, der damals mit Daniels Freunden war, werden auch wir am Ende der Zeit für Gottes Sache stehen können. Möge das deine und meine Erfahrung sein, bevor die letzten Ereignisse der Weltgeschichte sich erfüllen. Ich würde gerne noch einmal zum Abschluss beten. Unser lieber Vater im Himmel, Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du mit deinem Blut für uns bezahlt hast. Und wir wollen dir danken, dass so wie du damals mit Schadrach, Meschach und Abednego im Feuerofen gewesen bist, dass du auch mit deinen Kindern sein möchtest, die von ganzem Herzen dir nachfolgen wollen und sein wirst bis zum Ende der Zeit, was kommt. Wir bitten dich, führe du uns durch die Stürme der jetzigen und der vor allem der zukünftigen Zeit hindurch und hilf uns, dass wir immer daran denken, dass du derselbe Erlöser bist, und dass du nichts von deiner Kraft verloren hast durch die Jahrhunderte hindurch und dass du mit uns sein wirst und uns Kraft und Gnade schenken wirst, einmal mit dir auf einer neuen Erde zu sein, wo es keine Tränen, keine Trauer und kein Leid mehr geben wird. Darum bitten wir dich, Herr Jesus, und wir danken dir in deinem Namen. Amen.